HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Philipp Theer. Philipp Theer ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Genauer, er steht dem dortigen Institut für osteuropäische Geschichte vor. Und er schreibt Bücher, die in aller Regel für unsere Gegenwart von großer Bedeutung sind. Im Nachhall des Jugoslawienkriegs zum Beispiel erschien eine Geschichte der ethnischen Säuberungen. 2014 erschien die erste Geschichte des Neoliberalismus, hieß Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Dafür erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse. Und im letzten Jahr erschien mit Die Außenseiter eine viel diskutierte Geschichte von Flucht, Flüchtlingen und Integration seit dem späten 15. Jahrhundert. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Philipp Theer.
Danke für die Einladung.
Herr Theer, fangen wir doch gleich mit dem aktuellen Buch an. Die sogenannte Flüchtlingskrise des Jahres 2015 hat ja die politische Landschaft nachhaltig verändert. Rechtspopulistische Parteien setzen zu ungeahnten Höhenflügen an und die EU läuft Gefahr, sich in dieser Frage zu spalten. Wie kann da der Blick in die Vergangenheit helfen? Kann er helfen?
Also der Blick in die Geschichte hilft insofern, als man sieht, es gab in der Vergangenheit schon weit umfangreichere Fluchtbewegungen und die Flüchtlinge mussten vor allem während der beiden Weltkriege, aber dann auch danach, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten, in weit größere Zahl unter weit schlechteren Bedingungen aufgenommen werden und das hat damals eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also insofern muss man sogar wahrscheinlich dieses Wort Flüchtlingskrise ein wenig hinterfragen, ob das nicht wiederum ein wenig hysterisch ist und ja letztlich durch politische Debatten geprägt. Es gibt natürlich eine Flüchtlingskrise dort in Syrien, das ist überhaupt keine Frage, aber in Europa in diesem Ausmaß eigentlich nicht wirklich, auf jeden Fall nicht mit Blick auf die Geschichte.
Das heißt, der Blick in die Geschichte beruhigt erstmal auch ein bisschen und führt dazu, dass man sich mal zurücklehnen kann und sich die Dinge vielleicht etwas genauer und sachlicher ansehen kann. Sie beginnen Ihr Buch mit einer ersten großen Fluchtbewegung Ende des 15. Jahrhunderts, als ja sozusagen die fundamentalistischen Katholiken die spanischen Könige, Juden und Araber aus Spanien vertrieben haben. Welche Erfahrungen sind denn da gemacht worden? Also wie wurden Flüchtlinge damals aufgenommen?
Die sind meistens über das Mittelmeer geflohen, zum Teil an die ligurische Küste, also sprich heutiges Italien, Livorno etc. Dann noch weiter weg, die größte Zahl, ins Osmanische Reich und dann auch noch einige nach Amsterdam und über etwas Umwege sogar bis nach Hamburg. Und damals war das so, dass diese Flüchtlinge aber in den jeweiligen Aufnahmestaaten auch willkommen waren. Also gerade im Osmanischen Reich gab es große Bevölkerungsverluste zuvor bei der Eroberung Istanbuls oder dann auch des Balkans. Und das wollte der Sultan zumindest zum Teil ausgleichen. Und er hat sich sozusagen einen wirtschaftlichen Mehrwert erhofft und hat daher diese Flüchtlinge, kann man sagen, auch ins Land gerufen. Und das gab es später dann wieder, also zum Beispiel bei den Hugenotten, also auch die Herrscher, also in dem Fall Preußen oder Hessen-Kassel in ihrem Sendegebiet, dass die eben sich erhofft haben, dass Flüchtlinge einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Was dann zum guten Teil auch eingetroffen ist, nicht immer ganz den Erwartungen entsprechend, manchmal etwas später als gedacht, aber letztlich doch. Und so ist auch eines meiner Fazite, dass Flüchtlinge fast immer zum Wohlstand der jeweiligen Aufnahmestaaten beigetragen haben.
Das heißt, das sind erstmal eigentlich Erfolgsgeschichten. Also Flüchtlinge kamen, wurden gebraucht, haben sich integriert, wurden Teil der neuen Gesellschaft. Es gab immer auch wieder Rückschritte, darauf legen Sie auch Wert. Gründe für die Flucht, das sind bei den Juden und Arabern, bei den Hugenotten religiöse, aber es gibt auch nationale, politisch-ideologische, ökonomische Gründe auch. Und Sie sagen in Ihrem Buch immer mal wieder, dass diese Gründe eigentlich kaum auseinanderzuhalten sind. Das ist ja heute auch wieder ein Problem.
Ja, man kann schon unterscheiden. Also zum Beispiel bei diesen Sepharden waren es eindeutig konfessionelle Gründe. Also das waren tatsächlich Glaubensflüchtlinge, die allerdings eigentlich überwiegend in einem andersgläubigen Land aufgenommen wurden. Bei den Hugenotten ist es so, da gab es eben dann schon also tatsächlich so etwas religiöse Solidaritäten. Also die Herrscher oder die Staaten, die sie aufgenommen haben, wie beispielsweise Hessen-Kassel oder Preußen, dort regierten eben auch Calvinisten. Deswegen konnten die dort unterkommen. Und so zieht sich das eigentlich so durch die Geschichte. Also auch bei den Flüchtlingen vor radikalen Nationalismus. Es ist in der Regel so, dass es dann eine Nation gab, die sich dann im Lauf der Zeit dafür zuständig gefühlt hat und sie eben aufgenommen hat oder dann später politische Flüchtlinge, kalte Kriegsflüchtlinge. Da war es auch wieder so. Die hat man also praktisch als Opfer.
Gerne aufgenommen.
Genau, auch, ja? Die hat man als Opfer von Gewaltherrschaft empfunden. Und im Übrigen auch gar nicht so sehr nachgeschaut, welche Hintergründe die wirklich haben und welche Motive sie umtreiben. Die Motive waren dann letztlich, wenn man den Einzelfall betrachtet, und das sollte man, so ist es in der Gesetzgebung, in den Asylverfahren, aber ich versuche das eigentlich auch in meinem Buch, nicht nur über große Massenflucht oder Fluchtbewegungen zu schreiben, sondern eben auch Individuen, einzelne Flüchtlinge anzuschauen. Da ist es dann schon so, dass die Motive letztlich immer ein wenig gemischt sind, aber man kann es trotzdem unterscheiden. Also Flüchtlinge und Arbeitsmigranten zum Beispiel kann man schon unterscheiden.
Und die Aussichten, einen Erfolg zu haben in der neuen Heimat, wie würden Sie die einschätzen? Also wovon hängt es ab?
Ja, Erfolg ist natürlich erstmal die Frage, oder erst recht bei Erfolgsgeschichte, aus wessen Perspektive man das als einen Erfolg betrachtet. Also auch
aus der Perspektive der Flüchtlinge.
Ja, genau. Weil selbst wirtschaftlich erfolgreiche Flüchtlinge konnten im Privatleben natürlich todunglücklich sein, weil sie ein Leben lang Heimweh hatten. Das gab es gar nicht so selten. Also insofern ist dann immer auch noch die Frage, ja, wirtschaftlicher Erfolg versus wie man sich dann auch ja integriert fühlt und so weiter. Da wird es dann komplizierter, wenn man die Einzelfälle betrachtet. Aber welche Bedingungen wurden gebraucht? Also ganz wichtig ist schon mal rechtliche Gleichstellung und eben keine Sonderstellung, um einfach die Möglichkeit zu bieten, wieder ein neues Leben zu beginnen. Das wollten Flüchtlinge in der Regel. Auf jeden Fall dann, wenn die Rückkehr ausgeschlossen war. Zweitens der Arbeitsmarkt. Auch das gehört natürlich dazu, dass man ein neues Leben beginnt, also einen Beruf ergreift, der einem halbwegs liegt, wo man die eigenen Qualifikationen einsetzen kann, was oft nicht so einfach ist. Aber das ist auch ganz wesentlich, wie viel soziale Mobilität ermöglicht eigentlich eine Gesellschaft.
Also dass man auch als Quereinsteiger in einen Beruf reinkommt.
Genau, also dass im Servicefall die Qualifikation zumindest halbwegs anerkannt wird, auch wenn sie dann vielleicht im Detail etwas unterschiedlich sein mag. Also natürlich ist ein syrischer Arzt nicht gleich ausgebildet wie ein deutscher Arzt, aber dass man im Rahmen der Möglichkeiten eben das anerkennt, steht übrigens auch in der Genfer Flüchtlingskonvention. Wobei soziale Mobilität ein größeres Problem ist, also nicht nur ein Problem jetzt mit den Flüchtlingen, sondern ein Problem der bundesdeutschen oder auch der österreichischen Gesellschaft. Wie viel soziale Mobilität ist denn möglich? Und ein dritter Faktor, der dann ganz wichtig ist, ist eigentlich die Offenheit der Aufnahmegesellschaft. Also ist sie in der Lage, nicht nur hilfsbereit zu sein und gastfreundlich zu sein, das würde ich sagen, war das, was im Jahr 2015 passiert ist, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, das ist ja eher was Kurzfristiges. Willkommenskultur lasse ich jetzt mal beiseite als Begriff. Das ist eben doch eher ein künstlicher Begriff. Aber dann ist eben die Frage, was kommt denn dann auf die Dauer? Und wie viele Kontakte gibt es mit der einheimischen Bevölkerung? Also auch soziale Integration, das ist sehr wichtig. Und dann letztlich, also ich dekliniere das in dem Buch eigentlich durch, bis hin zum Heiratsverhalten. Also das alles ist abgeleitet aus der historischen Soziologie. Inwieweit gibt es dann eine familiäre Integration? Und das ist je nach Gruppe wirklich sehr unterschiedlich, auch je nach Aufnahmegesellschaft natürlich ebenso. Aber es ist sehr interessant, was dann meist oft erst im Wechsel der Generationen besser funktioniert oder schlechter funktioniert.
Der Wiener Osteuropa-Historiker Philipp Theer ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wenn wir noch ein bisschen dabei bleiben, welche Faktoren begünstigen Integration jetzt auch von der Seite der Flüchtlinge her? Also von der Mehrheitsgesellschaft haben Sie das ausgeführt. Welche Rolle spielt da Kultur, Religion? In der Diskussion hierzulande hat man manchmal den Eindruck, das scheint das Haupthindernis zu sein. Wie sehen Sie das mit dem Blick auf die Historie?
Also auch wenn ich am Anfang vielleicht optimistisch geklungen habe und es insgesamt eher positiv betrachte, übrigens durchaus gestützt auf Daten und Fakten, ist es so, dass Religion zum Beispiel schon ein Hindernis ist. Also dass zum Beispiel über konfessionelle Grenzen hinweg geheiratet wurde, war auch lange Zeit in Deutschland gar nicht so üblich zwischen Protestanten und Katholiken. Das ist eigentlich erst wirklich in Gang gekommen aufgrund der Vertriebenen in der Nachkriegszeit, dass sich das wirklich durchmischt hat, also auch die konfessionellen Milieus. Insofern kann man mal wieder sehen, was Flucht alles auslösen kann in einer Gesellschaft. Aber Religion, also gerade dann, wenn eben Islam, Christentum, Judentum mit die aufeinander trafen, war es meistens schwierig, weil eben über Konfessions- oder Religionsgrenzen selten geheiratet wird. Das ist sogar bis heute so, kann man statistisch nachweisen. Aber wir leben ja nun in einem säkularen Land. Wenn man dann auf die Geschichte blickt, umso mehr bin ich überzeugt, dass der Säkularismus der richtige Weg ist, weil er eben genau diese Brücke dann eigentlich ermöglicht.
Philipp Theer, entgegen allen Integrationsängsten waren Flüchtlinge und andere Migranten historisch betrachtet fast immer eine Bereicherung für die Länder, die sie aufnahmen. So steht das in Ihrem Buch. Da wird Ihnen zum Teil auch so ein bisschen Verharmlosung vorgeworfen mit Blick auf die Probleme, die sich heute so stellen. Es wird gesagt, Sie hätten Äpfel mit Birnen verglichen. Die Gesellschaften des späten 15. Jahrhunderts sahen nun mal anders aus als heutige. Häufig brauchte man eben mehr Leute. Sie haben eben auch angesprochen die utilitaristischen Gründe. Also man wollte eben Handwerker haben, Leute, die die Industrie auf den Gang brachten oder eben auch mit Geld kam für ein Finanzsystem. Kann man das wirklich vergleichen?
Je entfernter die Epoche und je entfernter das Vergleichsobjekt oder beziehungsweise das Land, die Gesellschaft, umso schwieriger ist es zu vergleichen. Aber vergleichen heißt ja nicht, dass man unbedingt Ähnlichkeiten unterstellt, sondern jetzt einfach mal aus der Wissenschaftlerperspektive heraus, historischer Vergleich heißt, dass man auch Unterschiede herausarbeitet und betont. Jetzt die Rezeption meines Buches war doch überwiegend sehr positiv, jetzt abgesehen von einer großen deutschen Tageszeitung, die eben der Meinung war, ich bin irgendwie auf einem ideologischen Trip. Naja, ich glaube, das war eher ein Problem des Rezensenten, beziehungsweise vielleicht auch des Blatts. Ja, natürlich ist es eine Herausforderung, wenn über 1 Million Menschen innerhalb kurzer Zeit in einem Land eintrifft. Und da braucht man dann auch nur Kinder haben, wie bei mir beispielsweise, die die Grundschule oder dann eben das Gymnasium besuchen. Und natürlich ist das nicht einfach und je mehr Kinder dann diesen anderen Hintergrund haben und erstmal integriert werden müssen, ganz banal sprachlich Deutsch lernen, umso schwieriger ist es. Natürlich gibt es dort Grenzen und man muss auch über Integrationsfähigkeit sozusagen, muss man schon ernsthaft nachdenken. Trotzdem beharre ich darauf, in vergangenen Epochen sind viel mehr Flüchtlinge gekommen, unter viel widrigeren Umständen, in viel ärmere Aufnahmeländer. Aber das ist vielleicht auch Teil des Problems heutzutage, dieser große Wohlstand. Im Grunde genommen ist es doch so, dass mit den Flüchtlingen verdeutlicht wurde, wir wissen alle, die Weltordnung, so wie sie jetzt ist, ist sehr ungleich und auch sehr ungerecht. So normalerweise kann man das immer so aus dem Gedächtnis verbannen und es ist eben dritte Welt weit weg. So, und plötzlich war diese dritte Welt mit ihrem Elend vor unserer Haustür. Und ist dann sozusagen ja auch durch diese Haustür in das Haus eingetreten, weil man die Grenzen nicht mit Polizei- oder Militäreinsätzen schließen wollte. Die wurden ja nicht geöffnet. Das ist auch einer dieser Mythen über 2015. Man hat sie halt nicht geschlossen. Ich denke letztlich aus ganz gutem Grund. Weil wie hätte man das denn dann machen sollen? Ja, und, genau. Und um welchen Preis? Und das, wir kennen die Mauergrenze aus der deutschen Geschichte. Ja, also es ist eine Herausforderung, aber es gab schon viel größere. Und mit dieser Herausforderung, glaube ich, ist man doch alles in allem bisher ganz gut umgegangen. Ansonsten Äpfel und Birnen und Wohlstandsgewinn. Das gab es nicht nur in der frühen Neuzeit. In der Nachkriegszeit wäre das Wirtschaftswunder in Deutschland, sowohl im Westen übrigens als auch im Osten, in der DDR, nicht ohne dieses riesige Arbeitskräftereservoir möglich gewesen. Es gilt auch für Polen und andere Länder und ich habe das schon in den 90ern mal in meiner Dissertation untersucht, man kann das nachweisen. Und jetzt mal noch kürzer in die Vergangenheit zurück, Jugoslawien-Flüchtlinge. Die gingen vor allem nach Österreich, Deutschland, Schweden, Niederlande, Schweiz. Also im Prinzip etwas ähnlich wie 2015. Und Aufnahmegrund war erstmal humanitaristisch. übrigens auch das erste Mal, dass man wirklich Krieg als Fluchtursache anerkennt. Aber dann wurden sie wieder zurückgeschickt, weil es war erstmals auch nur Humanitarismus auf Zeit. Deutschland hat fast alle wieder zurückgeschickt, oft sogar gegen den Willen derer, die da angekommen waren, die eigentlich schon ganz gut integriert waren. Also man hat sie auch zum Teil desintegriert, die Bosnier, die damals kamen. Und Österreich hat Ende der 90er innerhalb Europas die meisten behalten, nämlich 2/3. Es gab auch Gründe dafür. Der Arbeitsmarkt war relativ gut, viel besser als damals in Deutschland. Und dann hat man die behalten und davon hat Österreich profitiert. Das lässt sich nachweisen. Das ist so. Man hat also erstmal humanitär aufgenommen und dann, wenn man so will, utilitaristisch behalten. Also die, die schon ganz gut integriert waren auf dem Arbeitsmarkt, sich selber versorgen konnten. Und die hatten nicht die gleiche Sprache, sie hatten zum Teil nicht die gleiche Religion. Also gerade aus Bosnien waren ja viele Bosniaken, also Muslime. Ja. Und das hat doch alles normal auch ganz gut funktioniert. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, man soll einfach diese Schwarzmalerei auch mal ein bisschen lassen.
Philipp Theer ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ganz kurz noch, manchmal hat man den Eindruck, dass einiges sogar besser gemacht wurde in früheren Staatsformen als unbedingt in der Demokratie. Sie legen da sehr viel Wert darauf, dass zum Beispiel in Preußen es eine Franzosenkammer gab, also wo Flüchtlinge auch selber über ihre Behandlung mitbestimmen konnten, beziehungsweise da politisch überhaupt gefragt wurden. Wäre das auch ein Weg, von vornherein einfach Rechte auch zu geben?
Ja, zumindest ihnen eine Stimme zu geben, dass die ihre eigenen Interessen artikulieren können. Das habe ich manchmal auf so Diskussionen vermisst, auf öffentlichen, dass da eigentlich keine Flüchtlinge da waren. Neulich nur so eine Begebenheit in Salzburg, Literaturhaus, da war dann mal ein Somalier, der erzählt hat, wie es ihm selber ging und dass er eigentlich nicht wirklich angekommen ist, leider, obwohl er seit 18 Jahren da ist, aufgrund der Hautfarbe und seines Akzents. Also der war eigentlich schon auch betrübt, aber nun gut, seine Kinder, glaube ich, sind auf einem erfolgreichen Weg. Es dauert eben manchmal auch einige Generationen, also so im Sinne, wir schaffen das, was in einer Wahlperiode oder in zwei, das ist natürlich auch Unsinn, das dauert. Und vielleicht ist das auch so ein, kann man sagen, ein Demokratieprobem, dass eben die Dauer vielleicht
hinausgeht.
Ja, eben manchmal auch mehrere Generationen, das ist sicherlich auch ein Problem.
Philipp Theer ist zu Gast im HR2 Doppelkopf und jetzt hören wir seine erste Wunschmusik und das ist eine Bagatelle von Antonín Dvořák. Weshalb haben Sie sich die ausgesucht?
Ich habe viel über tschechische Geschichte gearbeitet. Dvořák ist einer meiner Lieblingskomponisten.
Eine Bagatelle von Antonín Dvořák war das, auf Wunsch meines heutigen HR2-Doppelkopf-Gastes. Das ist der Professor für osteuropäische Geschichte, Philipp Theer. Herr Theer, eine wissenschaftliche Karriere haben Sie zum Teil hinter sich, aber noch ziemlich viel vor sich, nehme ich an. Sie hat Sie weit rumgebracht in der Welt. 15 Jahre in Osteuropa haben Sie gelebt, besonders in Polen und Tschechien, aber auch in der Ukraine und Russland sind Sie gewesen. Weitere Stationen, Washington, Harvard, Florenz, Berlin, jetzt seit 2010 Wien. Manchmal hat man den Eindruck, das Herumreisen ist Ihnen auch in die Wiege gelegt worden. Sie sind Deutscher, geboren 1967 im österreichischen Mittelberg im kleinen Walsertal, aufgewachsen in Bayern. Das würde einen jetzt erst noch mal nicht wundern, aber auch in Istanbul. Ich habe überhaupt nichts Biografisches zu Ihnen gefunden, was erklären würde, was Ihre Eltern so gemacht haben und wieso Istanbul.
Ja, mein Vater hatte einen Auslandsvertrag 5 Jahre lang. Der hat dort unterrichtet an dem Allmann-Lesisee, also das deutsche Gymnasium. Und da sind wir alle hinuntergezogen. Mein Onkel mit seiner Familie auch noch. Mhm. Und wohnten da in einem sehr schönen Vorort. Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Und da blickt man immer freudig drauf zurück.
Das heißt, Sie stammen aus einer Lehrerfamilie?
Ja, genau. Wobei, das war Mathe und Physik. Also insofern bin ich dann zu anderen Dingen gekommen. Aber ja, also vielleicht ein Vorteil dann für die spätere Zeit oder überhaupt dann dieses Sprachenlernen, das war tatsächlich, dass ich dann als Kind mit eben dieser völlig fremden Sprache konfrontiert war. Und also wenn man schon sozusagen eine Sprache mal gelernt hat als Kind, ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorteil im Hirn. Also insofern habe ich mir dann später auch mit Sprachen immer relativ leicht getan. Also
Sie sprechen diverse Sprachen.
Ja, ja. Gut, das sind dann überwiegend Arbeitssprachen, also Tschechisch und Polnisch, schon auch fließend. Aber ja, in Italien habe ich auch gearbeitet, deswegen Italienisch. Als Historiker ist es eigentlich auch so, es gehört bei uns schon zum Ethos dazu, dass man über die Länder, über die man schreibt, dass man nach Möglichkeit eigentlich auch die Sprachen zumindest lesen sollte. Also nicht unbedingt sprechen, aber lesen, um tatsächlich die Kulturen oder eben die Geschichte dieser Länder zumindest einigermaßen auf jeden Fall besser zu verstehen. Also man macht nicht alles mit Englisch. Ja, wie also beispielsweise in der Politologie, World Value Survey und so, ne? Also diese ganzen Wertestudien weltweit. Das ist erstmal auf Englisch und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir unsere Welt schlechter verstehen als früher oder manchmal nicht so gut verstehen, wie wir könnten, weil eben alles über eine Leisten gebracht wird.
Und sich zu wenig Menschen die Mühe machen, dann auch in anderen Sprachen zu lesen zumindest mal oder eben auch zu sprechen. Eine weitere Konsequenz dieses frühen Auslandsaufenthalts habe ich mir überlegt, ist es bei Ihnen dann auch so, ja, eine geringere Angst vor dem Fremden?
Jetzt Angst vor Fremden, das ist ja nun etwas Grundmenschliches und erstmal auch nicht unbedingt verkehrt oder jetzt irgendwie so einfach so en gros zu verurteilen. Man spricht ja auch von der nächsten Liebe und eben nicht von der übernächsten Liebe und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist was Grundmenschliches. Vielleicht tut man sich da ein bisschen leichter, aber darauf soll man sich nichts einbilden.
Also je näher, umso einfacher ist es, zu lieben und zu akzeptieren und zu tolerieren?
Ich glaube schon. Also zumindest hängt es wiederum von den Gesellschaften aus. Also wenn es eine traditionelle Einwanderergesellschaft ist, also ich muss dem noch nachgehen, jetzt für die englische Ausgabe meines Buches, aber nach dem, was ich bisher weiß, ist es wohl so, dass die USA sich leichter taten mit sehr fremden, schlecht gebildeten Flüchtlingen, wo jeder dachte damals, oh, das wird aber schwierig oder wird wohl scheitern. Also je homogener Gesellschaften sind, aus welchen Gründen auch immer, desto schwerer tun sie sich natürlich auch mit den Fremden. Vielleicht ist das auch ganz natürlich und erklärt auch, warum jetzt beispielsweise sich verschiedene Regionen in Deutschland, also die eher weniger Fremde gewohnt sind oder im Zweifelsfall eben auch weniger Menschen aus dem Nahen Osten, dass die sich schwerer tun als andere. Auch wie gesagt, auch da, das soll man nicht unbedingt verurteilen, aber damit hat es eben zu tun und eben ja letztlich mit unseren eigenen Gesellschaftsvorstellungen. Also wie homogen wollen wir denn als Gesellschaft sein? Da verkleistert Integration auch vieles. Also da muss man auch Integration wieder hinterfragen. Was stecken denn eigentlich für Gesellschaftsbilder dahinter? Und deswegen ist das auch, glaube ich, so ein Konsensbegriff, weil man eben alle möglichen verschiedenen Vorstellungen darunter unterbringen konnte. Ja, also von radikalen Multikulturalisten, die vielleicht in der frühen Neuzeit besser aufgehoben werden als jetzt. Da gab es das nämlich zum Teil und ob das dann immer so positiv war, wäre ich mir nicht ganz so sicher. Bis eben zu denen, die sagen, nein, also alle müssen sich unbedingt anpassen und die unter Integration eigentlich Assimilation verstehen, aber halt dieses Wort nicht mehr unbedingt im Mund führen.
Philipp Theer zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir hatten schon ein bisschen über Ihre Kindheit gesprochen und darüber, dass Sie große Teile dieser Kindheit auch in Istanbul verbracht haben. Das Buch Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, eigentlich eine Geschichte auch des Neoliberalismus, beginnt auch biografisch mit weiteren Reisen 1977. Da waren Sie gerade mal 10. Waren Sie mit Ihrer Familie, also auch wieder mit Ihren Eltern und ich glaube 3 Geschwistern im Ostblock im damaligen unterwegs? Sie haben schon gesagt, Familie gab es in Tschechien. Sie waren aber auch in Ungarn und in Polen und haben da erste Erfahrungen gemacht, sozusagen mit den anderen Systemen. War das der Beginn des Osteuropa-Experten?
Nein, des Experten natürlich nicht, aber der Osteuropa-Erfahrung und auch Experte. Ich habe auch immer viel deutsche Geschichte gemacht, aber es gibt da das schöne Bonmot, wenn man eine osteuropäische Sprache lernt, dann ist man sofort ein Osteuropa-Experte, was auch heißen kann, dass man einem dann für deutsche Geschichte vielleicht nicht mehr so zuhört. Das ist das Schicksal sozusagen derer, die sich da in diese Richtung bewegt haben. Macht aber nichts. Naja, das waren eben Kindheitserfahrungen und dort konkret, es gab in diesen Ostblock-Ländern ja den Anspruch, Sozialismus, wir sind das bessere, das überlegene System. Ja, und dann fuhr ich eben dorthin und konnte feststellen, ja, die behandeln ja die eigenen Mitbürger aus den scheinbar befreundeten Staaten, behandeln die ja eigentlich schlechter als die vermeintlichen Feinde aus dem kapitalistischen Ausland. Gute Deutsche mit dem schlechten Geld, gemeint waren die Ostdeutschen in der Tschechoslowakei und eben schlechte Deutsche, kalter Krieg, mit dem guten Geld. Also man wollte eben das gute Geld haben und hat dann eben die Ostdeutschen eigentlich schlechter behandelt als die Westdeutschen
in Ungarn. Die standen in der Schlange eben am Campingplatz, wie Sie das beschreiben. Ja.
Genau, und da beginnt man dann nachzudenken, was ist denn eigentlich Sozialismus, was machen die denn da? Und das hat sich eingeprägt und das Zweite, es gab damals Zwangsumtausch. So, als Kind hat man eine kleine Menge Taschengeld. Und dann habe ich mitgekriegt, dass es eben einerseits diesen offiziellen Kurs gab, wo man offiziell getauscht hat, und aber den ungefähr dreimal so hohen Schwarzmarktkurs. So, Schwarzmarktkurs hieß Speiseeis bis zum, nicht zum Umfallen, aber sozusagen bis zum Schlechtwerden. Und so hat man so seine Erfahrungen, aber eigentlich wichtiger für mich war dann 89, also diese Erfahrung von 89 Revolutionen und eben Ende dieses Sozialismus.
Das war dann am 1. Mai 1989, so ein ganz herausragendes Ereignis auch für Sie, also zu den 1. Mai-Feierlichkeiten in Prag. Und es gab zum ersten Mal auch Gegendemonstranten, die anderes forderten. Wie haben Sie damals darauf reagiert? Das war ja wirklich neu, oder?
Ich war Zuschauer und habe mir zusammen mit meinem Bruder diese offizielle Mai-Demonstration angeschaut. Ja, das Übliche, ne? Also Lenin etc. Rote Fahnen, Massendemonstration, natürlich eine offizielle. Und dann hat sich aus dieser offiziellen Demonstration plötzlich eine Gegendemonstration herausgelöst. Und bevor die Staatssicherheit oder eben dann die Polizisten wirklich eingreifen konnten, waren die dann schon wieder eingereiht in die offizielle Demonstration. Aber da war klar, hoppla, also auch in diesem, also wirklich sehr unterdrückten Land, also in der Tschechoslowakei, mit der sogenannten Normalisierung nach dem Prager Frühling, also sogar dort, wo eben das Regime besonders rigide war, da tut sich was. Und in der gleichen Nacht gab es dann auch noch richtig Krawall. Mhm. Also mit Ausschreitungen, kaputten Schaufenstern, Glasscherben etc. Es wurde zwar versucht, das zu vertuschen, aber man konnte das schon noch sehen. Am nächsten Tag und ja, dann war klar, aha, also wenn sich's sogar dort ändert, Polen, Ungarn und so waren ja schon viel weiter, vor allem Polen, wenn sich's sogar dort ändert, dann wird es interessant. So, das war mein Instinkt als Student und dann bin ich eben gleich wieder hingefahren im Herbst und dann war schon der Umbruch.
Philipp Theer im HR2 Doppelkopf. Herr Theer, in Tschechien wurde gerufen nach Menschlichkeit im Gegensatz zum vorherigen System. Dann muss man aber konstatieren, 1990, 91, Anfang der 90er Jahre bereits, sind fast alle postkommunistischen Staaten neoliberal. Wie konnte es eigentlich dazu kommen?
Ja, das war die Frage, die ich mir gestellt habe und weswegen ich dieses Buch geschrieben habe. Also das war eben damals 89 so, dass auf internationaler Ebene der Neoliberalismus schon sehr stark war und dann durch den Zusammenbruch des Ostblocks nochmal dominanter geworden ist. Deswegen eben dann das neoliberale Europa. Aber es ist dann wieder von Land zu Land unterschiedlich, je nach Reformstrategie und eben auch je nach Gesellschaft, wie die darauf reagiert. Also es kam nicht nur von oben, zum Teil kam es auch von unten.
Was Sie beschreiben, ist nicht nur die Transformation der ehemaligen Ostblockstaaten hin zu neoliberalen Systemen. Sie sagen im Prinzip, der Westen, und das ist lange Zeit nicht gesehen worden, hat sich mitverändert. Es gab eine Kotransformation. Was meinen Sie damit?
Ja, die ursprüngliche Idee war ja so, dort sind die Reformstaaten, ja, da muss sich alles ändern. Und implizit war damit eigentlich gemeint, im Westen bleibt alles gleich. Und das war sozusagen ein Irrtum. Man kann auch sagen, ein Eindämmungsversuch auch der Revolution von 89, wo eben im Westen auch nichts ankommen sollte. Vielleicht hätte man doch das eine oder andere mal mehr bedenken können oder vielleicht auch übernehmen können. Also was dort an Ideen kam auf jeden Fall. Und was dann passiert ist, die Bundesrepublik hat versucht, das sozial abzufedern. Also diese Reformen in Ostdeutschland, das war eine Schocktherapie. Eigentlich noch stärker als in Polen in vieler Hinsicht. Also was immer so als Vorreiterland gilt. Währungsunion sehr rasch, aber dann eben auch Beitritt der 5 neuen Länder zu Deutschland und damit auch zur EU. Also das hieß sehr rasch Liberalisierung, zum Teil auch ein Stück weit Deregulierung und natürlich diese Privatisierung innerhalb von 4 Jahren. Und dann war man ganz stolz, dass man die Treuhand auflösen kann. Also auch da ein besonders radikaler Kurs. Dann kam die große Krise, das hat eben nicht so funktioniert. Dann hat man auch versucht, das mit Sozialleistungen abzufedern, ABM-Maßnahmen, Sozialtransfers von West nach Ost. Und daran hat sich letztlich die Bundesrepublik insgesamt verhoben. Und so meine These in dem Buch, also erst kam praktisch der Versuch Reform nach 89, 90, neoliberal, sozial abgefedert durch Sozialleistungen, das konnte man irgendwann nicht mehr bezahlen und letztlich ist dieses ganze Land in eine Strukturkrise reingerutscht, sodass es irgendwann eben dann eigentlich unvermeidbar war, viel weitergehende Reformen zu machen. Und das ist dann, was ich bezeichne als Co-Transformation, also diese ganzen Rentenreformen, Riester, Hartz, die Sozial- und Arbeitsmarktreformen, die stehen in einem größeren Kontext und da gab es, so kann man sagen, eine Anpassung an Reformen im ehemaligen Ostblock, in anderen postkommunistischen Ländern. Warum? Weil die Bundesrepublik quasi zur Einsicht kam oder der Meinung war, sie ist nicht mehr konkurrenzfähig, also soziale Einschnitte, Lohnzurückhaltung, beziehungsweise eigentlich Reallohnverzicht etliche Jahre lang.
Niedriglohnsektor.
Genau, die Schaffung eines Niedriglohnsektors, damit man überhaupt wieder mit Polen und dann schon der Tschechischen Republik konkurrieren kann.
Also mit den Arbeitskräften, die einfach genau. auch von da kamen ja. und eben für deutsche Verhältnisse sehr billig waren, ja.
Genau, da gab es einen Anpassungsprozess und letztlich wurde der Westen mittransformiert. Genau, das ist der Begriff der Co-Transformation, also wir, wenn man, ja, wer ist wir? Aber die alte Bundesrepublik, ja, das wurde eben dann mit transformiert und hat sich sehr stark verändert. Ob das nun gut ist oder schlecht und wie man das findet, das hängt wieder vom politischen Standpunkt ab. Also der Arbeitsmarkt ist sicher viel dynamischer geworden. Aber man muss auch wissen, nach den Hartz-Reformen, die soziale Ungleichheit in Deutschland ist dann von knapp skandinavischem Niveau auf das Niveau der Slowakei gestiegen, also auf ostmitteleuropäisches Niveau. Mhm. Also das war wirklich dann 2005 bis 2010 ein großer Unterschied.
Philipp Theer im HR2 Doppelkopf. Und wir kommen jetzt zu einer Musik, die wir uns dringend anhören sollten, denn an dieser hat Philipp Theer selbst mitgewirkt. Wir hören erst mal rein.
Ich sag, das macht mir nichts. Mein Herz bleibt kurz stehen. Wasser ist nicht neu. Ich kann jetzt laut sagen, ich bin jetzt frei. Ich kann jetzt laut sagen, ich bin jetzt frei. Jetzt hab ich alles, was ich je geliebt hab, verloren. Was ich je geliebt habe, verloren. Jetzt habe ich alles, was ich je geliebt habe, verloren. Jetzt habe ich alles, was ich je geliebt habe, verloren.
Die Gruppe Gens war das mit der Sängerin Hemma Hollack-Schwandner. Mit dabei waren auch Christoph Schadauer, Mischa Kirisitz, Florian Oberhuber und Tino Schulte. Und wenn Sie mal auf das Saxophon geachtet haben, das wurde gespielt von Philipp Theer. Philipp Theer, mein heutiger Gast im HR2 Doppelkopf. Herr Theer, bisher haben wir Sie als Osteuropa-Experten, als Historiker kennengelernt. Die Musik ist nochmal eine ganz andere Seite. Was bedeutet Musik für Sie?
Ja, wenn man schreibt, dann ist es manchmal so, es ist sehr etwas sehr Konzentriertes und manchmal raucht einen da der Kopf und man kann einfach nicht mehr weiter. Und dann braucht man sozusagen eine Entspannung, eine Abwechslung und dann mache ich manchmal Musik. Und gut, dann ist sozusagen der Kopf wieder entrümpelt und dann geht's wieder weiter. Und das andere ist, gut, die Musik ist klar strukturiert und das hilft auch beim Denken. Also diese Komponente hat's, da ist der Zusammenhang mit der Wissenschaft. Ansonsten ist es einfach ein Spaß und ein Vergnügen. In Wien gibt's eine sehr lebendige Szene, Austropop. Da gab's früher schon mal und ist ja wieder in aller Munde aufgrund von verschiedenen Gruppen. Und ja, da ist recht viel los und wir sind halt eine von diesen vielen Bands, treffen uns einmal in der Woche. Auch das ist eine schöne Abwechslung.
Wobei, Sie haben auch mal Musik und Wissenschaft verbunden, und zwar in Ihrer Habilitationsschrift, habe ich gesehen. Da ging es allerdings um ein ganz anderes Genre in der Musik. Politische und soziale Funktion des Opernhauses im 19. Jahrhundert hat Sie damals beschäftigt.
Also Ende der 90er habe ich eben promoviert, 97, und da ging es um Flucht und Vertreibung schon damals. Und da hatte ich immer mit Quellen zu tun, wo sich Menschen gegenseitig verfolgen, misshandeln und also wirklich die schrecklichsten Dinge miteinander anstellen, bis hin zu Massakern, und irgendwann konnte ich das nicht mehr ertragen. Und dann gibt es ja in Deutschland diese Tradition, dass man für die Habilitation, also die zweite große Qualifikationsarbeit, dass man da das Thema wechselt. Und das Institut, wo ich damals war, das wurde geleitet von einem sehr bekannten Sozialhistoriker, Jürgen Kocker. Und da hatten wir einen Schwerpunkt auf Zivilgesellschaft. Und mit den Operntheatern hat es folgende Bewandtnis. Die wurden im östlichen Europa, also in Böhmen, in Polen, also überall dort, wo es eben keinen eigenen König oder Fürsten gab, wurden diese häufig auf der Basis gesellschaftlicher Spenden gebaut. Fundraising, also eigentlich was sehr Modernes. Und das hat man im 19. Jahrhundert gemacht und das war erstmal mein Zugriff, also die Sozialgeschichte von diesen Opernhäusern. Und dann bin ich immer mehr auf diese Musik eingestiegen, aber ich mochte Musik schon immer und habe als Kind Klarinette gespielt. Ja, bis zum Klarinettenkonzert von Mozart hat es mal gereicht.
Von der Klassik zu der Musik, die wir eben gehört haben, eben Austropop, ist schon ein ziemlich großer Schritt. Dazwischen waren Sie aber auch schon mal ganz intensiv beschäftigt mit dem Jazz.
Ja, also gut, als Hobby. Ne? Da gab es in Berlin mal eine Jazzband, die auch recht gut lief. Ja, das mag so als großer Schritt erscheinen, ist es auch, aber das eine schließt das andere gar nicht aus. Verschiedene Dinge haben mir immer schon gefallen. Da bin ich also sozusagen eklektizistisch, also nicht wirklich fokussiert. Das kann einem in der Wissenschaft zum Vorwurf gemacht werden. Ich habe sogar ein bisschen gezögert, ob ich das überhaupt mitbringen soll, diese Musik. Aber Sie haben ja gesagt, das soll was Persönliches sein. Und dann habe ich mich irgendwie durchgerungen und dachte mir, na ja, also jetzt kommt schon eine ganze Radiosendung, wo der Mensch im Vordergrund stehen soll. Und da bringe ich das jetzt einfach mal mit.
Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Philipp Theer ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Musik verstehe ich, so wie Sie es gesagt haben, auch so ein bisschen als Gegenwelt zu dem, was Sie ansonsten machen, eben in der Wissenschaft, wo man eben doch sehr viel und sehr konzentriert und auch vergleichsweise alleine arbeiten muss. Mich würde noch mal Ihre Situation als Wissenschaftler zurzeit interessieren. Feinde von Rechtspopulisten sind ja zum einen Flüchtlinge, zum anderen aber eben auch Eliten. Sie leben zurzeit in Österreich. Dort gibt es eine FPÖ- und ÖVP-Koalition. Von außen ist nicht so wirklich leicht zu entscheiden, wer sich da wem angleicht. Eine Missachtung von Bildung scheint allerdings allen Rechtspopulisten gemein zu sein. Merken Sie davon irgendwas an der Uni in Ihrem Hauptberuf?
Oh ja, also natürlich bekommt man auch mal Zuschriften oder auch mal den vielbesprochenen Shitstorm. Das habe ich schon mal erlebt. Meistens auf eigentlich so kürzere Interviews, die irgendwo ins Internet gestellt wurden. Manchmal ohne, dass mir das sogar ganz bewusst war, dass das passiert. Ja, damit muss man halt leben. Natürlich kommen da auch mal beleidigende Inhalte, so nach dem Motto, Sie blöder Professor und Sie hocken da auf einem warmen Stuhl und was wagen Sie überhaupt uns da zu sagen und eben Sie verharmlosen doch diese ganze Flüchtlingsgeschichte und so. Also wenn es wirklich beleidigend ist, dann antworte ich nicht drauf. In Fällen, wo ich aber das Gefühl hatte, naja, da ist jemand einfach nur sozusagen polemisch und eben vielleicht überkritisch, habe ich manchmal drauf geantwortet. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die eben einfach bestimmte Ängste haben. Und man soll auch diese Ängste nicht immer abtun. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt, je nach Position, andere Konkurrenzverhältnisse. Ein Taxifahrer hat eher die Konkurrenz von einem Flüchtling beispielsweise als ein Ingenieur.
Sie zum Beispiel.
Oder auch ich. Ja, ja, ist die Frage an der Uni, inwieweit wir ein offenes System sind und solche Menschen auch reinlassen. Mhm. Man soll sich immer selber hinterfragen. Gut, aber auf jeden Fall, dann kriegt man diese Zuschriften. Und also wenn es praktisch nur in Anführungszeichen polemisch war, habe ich öfter auch geantwortet. Ich glaube, manchmal wollen diese Menschen auch, dass ihnen einfach jemand zuhört. Und auf sie reagiert und sie nicht ausgegrenzt werden. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn man halt immer sagt, naja, das sind eben die AfD-Wähler oder die Rechtspopulisten, das sind ja doch Dinge, die nicht unbedingt positiv gemeint sind. Und vielleicht ist es auch besser, in eine Kommunikation zu treten. Und manchmal hat es eigentlich schon funktioniert, hatte ich so das Gefühl, dass die dann das gar nicht erwartet haben, übrigens, dass sie eine Antwort kriegen. Und das dann erstmal auch so akzeptiert haben. Ob ich die Meinung ändern konnte, das weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht so optimistisch, aber auf jeden Fall sozusagen den blöden Professor, ich glaube, das konnte man den Weltfremden, das konnte man auf jeden Fall aus dem Weg räumen. Und ich denke schon, dass einem die Menschen dann ein Stück weit zuhören. Aber das ist eben eine Kommunikation dann quasi privat, per E-Mail, in den Social Media. Mit Likes und diesen ganzen Massenphänomenen funktioniert das natürlich anders und auf politischer Ebene eben leider auch. Und da wird ja auch sehr viel ausgenutzt und das ist eben dann nicht mehr kommunizierbar. Und da kann man dann oft eben auch nicht mehr vernünftig drauf antworten. Also da hat man ein anderes Problem. Ja, für mich heißt es, dass man an den Universitäten schon auch nachdenken muss, was man da eigentlich macht und wie man auf die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen stärker einwirken kann.
Haben Sie da eine Idee?
Ja, das Erste ist schon mal die Frage, wie offen ist eigentlich die Universität für Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen akademischen Hintergrund haben, sondern dass man eben auch versucht, die mit reinzuholen, wo der Bildungshintergrund nicht unbedingt dafür spricht.
Also wie, mehr Durchlässigkeit auch
ja,
in der Gesellschaft.
Ja, wieder soziale Mobilität, soziale Durchlässigkeit. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil manchmal gibt es dann vielleicht auch einen anderen Förderbedarf und man muss auch anders vielleicht auf diese Menschen zugehen und vielleicht auch mal anders reden. Also das gehört dann eigentlich auch dazu. Wie offen ist die Universität für, wie nennt man das so in unserem Elitenjargon, für Unterschichten, für bildungsferne Schichten oder für Migranten. Ja? Ja, auch mal interessant, wie die sich selber bezeichnen. Ich glaube nicht so. Damit geht schon mal los mit der Offenheit oder wie man denen gegenübertritt, also den einzelnen Studierenden dann. Und das Zweite ist, ja, wie wirkt man auf diese Öffentlichkeit ein? Es gibt die traditionelle Öffentlichkeit, das ist praktisch unsere schöne Öffentlichkeit der Qualitätszeitungen und wohl auch des öffentlich-rechtlichen Hörfunks, also wahrscheinlich auch die Hörer dieser Sendung. Aber es gibt eben auch diese Social-Media-Öffentlichkeit und leider sind die ziemlich abgekoppelt. Das weiß ich auch von Diskussionsveranstaltungen. Und manchmal wäre es mir lieber, dass mehr Menschen kommen, die dann auch eben nicht einverstanden sind und mir vielleicht auch irgendwas an den Kopf knallen. Und das ist schwierig, das zu verbinden.
Also dass die Sphären einfach viel mehr miteinander in Kontakt kommen
müssen. Genau, und das heißt, dass, glaube ich, auch die Universitäten in der Hinsicht mehr nachdenken müssen. Aber es sind leider eben doch recht große bürokratische Apparate, die nicht unbedingt gut dafür aufgestellt sind, wo auch viel zu viel gespart wird, leider immer noch. Also eigentlich müsste man mehr in die Gesellschaft hineinwirken mit einem guten alten, aber ja, heute vielleicht noch notwendigeren Begriff, nämlich Aufklärung.
Philipp Theer war heute zu Gast im HR2 Doppelkopf und wir haben einiges gehört über die Geschichte der Flucht, über die Geschichte des Neoliberalismus, über seine eigene auch musikalische Seite und jetzt zum Schluss, ja, die Wünsche und das, was man vielleicht machen könnte, um größere Disparitäten in der Gesellschaft wenigstens ein bisschen aufzufangen und Probleme zumindest mal anzugehen. Herzlichen Dank an Philipp Theer und wir hören jetzt nochmal die Gruppe Gens. Was hören wir da?
Ja, also das ist das letzte Stück und das heißt Rote Schuhe. Es ist wiederum eben diese Sängerin Hemmer Hollack-Schwantner plus die restliche Band.
Zu der Sie gehören, also besonders aufs Saxophon vielleicht.
Ja, achten. Das ist aber in Wahrheit eigentlich nicht so wichtig. Also viel wichtiger ist natürlich, Rock und Pop lebt von der Rhythmusgruppe, von der Grundlage. Das ist das eigentliche Gerüst. Ich bin in Wahrheit nur Beiwerk.
Dann herzlichen Dank an das Beiwerk, das musikalische Beiwerk. Philipp Thier, mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
Neues Leben, Sehnsucht spielt sein Spiel mit mir. Soll ich nehmen, soll ich geben? Spiel das für mich am Klavier. Nein, die Richtung weiß ich eh noch. Hab mir das gut ausgedacht. Fromme Wünsche, fromme Lügen. Nächtelang haben wir gelacht.